Epos-Schnipsel, der Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis.
Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode von Epos Schnipsel, dem Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Hier ist wie immer Anja, deine Podcast-Hostin. Es ist Mitte des Monats und ich habe, wie versprochen, eine tolle neue Gästin dabei. Schön, dass du da bist, Barbara.
Hallo, liebe Anja. Ich freue mich, bei dir im Podcast sein zu können.
Lass mich schnell den Hörern ein bisschen etwas zu dir sagen. Barbara ist unter anderem ebenfalls Podcast-Hostin, außerdem Schauspielerin, Mutter, Funk- und Fernsehsprecherin, Speakerin, Dozentin, Coachin und vieles mehr. Und ich freue mich schon sehr auf unseren Austausch, denn es gibt heute eine tolle Heldengeschichte.
Ich bin auch schon sehr gespannt auf unseren Austausch und freue mich total, bin neugierig, was für eine Geschichte du mitgebracht hast, liebe Anja. Und ja, lass uns doch hineinstarten in alles, was wir da austauschen können miteinander.
Ja, erzähl uns doch erst noch ein bisschen kurz was zu dir, bevor wir richtig loslegen. Und vor allem, worum es in deinem Podcast Dein Leben, Dein Weg geht. Wir verlinken natürlich in der Episodenbeschreibung dazu.
Ja, sehr gerne. Also, du hast es ja schon, du hast so ein bisschen was über mich schon erzählt und vielleicht denkt der ein oder andere, ja, was ist sie denn nun? Da ist Schauspielerin gefallen und Sprecherin und das ein oder andere. Und ich glaube, das zeigt schon ganz deutlich, wie bunt und bewegt mein Leben, übrigens in jeglicher Hinsicht, aber in dem Fall ist das ja jetzt gerade der berufliche Aspekt, bis heute tatsächlich war. Und ich bin immer sehr neugierig durch mein Leben gegangen. Aber es gab ein Grundthema, was mich bei all diesen Berufen immer bewegt hat. Und dieses Grundthema ist tatsächlich, ja, sich sehr immer gut an sich dran zu bleiben und sich selbst ins Zentrum des eigenen Lebens zu stellen. Immer gut nachzuhorchen, wer bin ich denn und was will ich gerade? Denn das ist etwas, was zumindest mir sehr oft begegnet ist in meinem Leben, ob nun bei mir oder im Kontakt mit anderen Menschen, dass wir uns oft so im Außen verlieren. Unsere Welt ist so schnell geworden und so laut und da passiert es so vielen Menschen, dass wir uns einfach verlieren im Außen, immer schauen, wie müssen wir sein, um zu gefallen, denn auch das ist ja etwas, was in uns allen anklingt, dass wir in Verbindung gehen wollen mit anderen Menschen, dass wir Anerkennung wollen und uns auch geliebt fühlen wollen. Und bei all diesen Bedürfnissen passiert es so oft, dass wir uns selbst aus den Augen verlieren. Und das ist natürlich auch mir des Öfteren in meinem Leben passiert. Allerdings habe ich immer wieder mutig angehalten und neu justiert und bin dann neue Wege weitergegangen in meinem Leben. Und genau darum geht es übrigens auch in meinem Podcast, Menschen genau dabei zu begleiten, sich selbst wieder gut wahrzunehmen und zu spüren und ja, sich selbst ins Zentrum des eigenen Lebens zu stellen und für sich selbst loszugehen.
In unserem Vorgespräch hast du was Spannendes gesagt. Ich beschreibe das mal frei mit meinen eigenen Worten. Du hast gesagt, jeder verdient es, der Held zu sein, der sein Leben in die Hand nimmt. Und du sagst, dass wir, und das meine ich jetzt eben auch so im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung oder Entfaltung, dass wir gar nicht wachsen müssen oder unser Potenzial erweitern müssen. Du sagst, es liegt eh schon alles in uns. Wir müssen den Zugang lediglich dazu finden und unsere verborgenen Kräfte einsetzen lernen.
Ja, ganz genau, ganz genau. Ich glaube, dass dieser Begriff des Potenzials und der Potenzialentwicklung, ich würde fast sagen, einer der missverstandensten Begriffe überhaupt ist. Ja, denn die Menschen gehen immer los und sagen, ich muss mein Potenzial entfalten und gehen davon aus, ich habe das noch gar nicht. Ich muss da etwas haben, was mir noch gar nicht zu eigen ist. Ich muss noch dieses oder jenes lernen und dann sind wir genau wieder dabei, dass wir versuchen, uns etwas außerhalb von uns künstlich anzueignen. Dabei bin ich der festen Überzeugung, das ist auch mein Erleben, dass alles, was uns ausmacht, Und alles, was wir gut können, das liegt schon lange in uns. Wir haben nur durch diese laute, schnelle Welt den Kontakt und den Zugang dazu oft verloren und orientieren uns, wie vorhin schon in anderem Kontext gesagt, an Dingen im Außen und haben verlernt, unser Innen wahrzunehmen. Und genau dort liegt all unser Potenzial, all das, was wir sind und all das, ach doch, ich mag das, das so auszudrücken, unser Geschenk für die Welt. Ist manchmal auch so ein ausgelutschter Begriff, aber ich mag das eigentlich schon sehr, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir alle etwas ganz besonders gut können und das anderen Menschen nahe und beibringen können und sie damit wiederum auf ihrem Weg unterstützen können.
Jetzt bist du ja keine Yoga-Lehrerin oder hast dich jetzt massiv mit Yoga-Philosophie beschäftigt. Ich weiß, du praktizierst Yoga, aber du bist ja jetzt keine Expertin, was Yoga und Yoga-Philosophie angeht. Und du wirst gleich staunen, wenn ich dir die Geschichte erzähle, die ja schon viele tausende Jahre alt ist, wahrscheinlich, mutmaßlich. Wie viel davon, was du gerade gesagt hast, in unserer modernen Welt, wie viel da in dieser uralten Geschichte drin steckt. Und die Geschichte, die ich euch gleich erzähle, ist ebenfalls aus diesen alten Mythen. Und der heutige Held, von dem wir hören, ist Garuda. Garuda ist Vishnus Reittier. Er ist halb Mensch, halb Adlerwesen. Er wird auch der König der Vögel genannt. Und Vishnu, der auf Garuda reitet, den kennen wir aus den Episoden 6 und 7. Und einen seiner Avatare, nämlich Krishna, den kennen wir mittlerweile auch schon ziemlich gut. Und Vishnu reitet also auf diesem Halbmensch, Halbadler Garuda. Und diese Reittiere der Götter, auch Vahanas genannt, haben jeweils ihre eigene Mythologie. Also nicht nur die Götter haben ihre Geschichten, sondern auch diese Vahanas, die Reittiere. Wir haben zum Beispiel schon von Ganeshas Maus gehört oder Shivas Stier Nandi. Und diese Reittiere untermalen die Eigenschaften ihrer jeweiligen Gottheit und symbolisieren die Macht des jeweiligen Gottes in der Welt. Und ich würde hier das Wort Macht fast mit Potenzial ersetzen wollen. Vishnus Reittier Garuda war einst aus einem riesigen, goldstrahlenden Ei geschlüpft und dadurch wurden die Götter ein bisschen verunsichert, denn sie hatten Respekt vor seiner Macht und seiner Power. Und so baten sie ihn, ob er sich nicht ein bisschen schwächer und schmächtiger machen könne. Ist das nicht auch wieder so eine menschliche Eigenschaft, sich kleiner zu machen, als man ist?
Ja, definitiv. Also da bin ich voll bei dir. Wir erlauben uns oft nicht groß zu sein. Es gibt ja auch diesen schönen Ausspruch, dass wir nicht Angst vor der Dunkelheit haben, sondern Angst vor unserem Licht. Ja.
Ah, das habe ich noch nie gehört. Interessant.
Ja, und ich glaube, da ist ganz, ganz viel Wahres dran, dass wir oft furchtbare Angst davor haben, wirklich in unsere volle Größe, und das könnte man ja auch wieder mit Potenzial übersetzen, in unsere volle Größe zu gehen, uns zu zeigen mit allem, was wir sind. Und warum haben wir da meist so eine Angst vor? Weil wir damit auch das Gefühl haben, angreifbar zu sein. Ja? Also für all das, was wir sind. Und wir wachsen mit so viel Kritik, mit so viel Nein, mit so viel Vorurteilen tatsächlich auf, leider in dieser Welt, dass wir irgendwann anfangen, uns immer mehr zurückzuziehen und so einen kleinen Schutzwall aufzubauen. Und durch diesen Schutzwall lassen wir unser Licht gar nicht mehr durch.
Ja, wir hatten in der letzten Episode über das Thema Stimme gesprochen und zwar auch darum, seine eigene Stimme zu finden. Und ich finde, unser heutiges Thema knüpft da wunderbar an. Aber ich gebe euch mal wieder einen kleinen Fun-Fact vorab. Wer schon mal mit dem Flugzeug auf Bali gelandet ist, und zwar auf dem Flughafen von Denpasar, hat beim An- oder Abflug die riesige, etwa 75 Meter hohe Statue von Vishnu auf Garuda reitend vielleicht schon mal gesehen. Garuda ist nämlich das nationale Wahrzeichen und Wappen von Indonesien. Bevor es mit der Geschichte losgeht, noch eine kleine zoologische Frage an dich, Barbara. Weißt du eigentlich, warum Schlangen gespaltene Zungen haben?
Nein, aber ich bin total neugierig, was sich dahinter verbirgt, Anja.
Ich mag ja Schlangen total. Dazu gibt's auch eine nette Geschichte in Episode 4 dieses Podcasts. Und ich denke, dass die gespaltene Zunge wie so ein Riechorgan zur Ortung von Geruchsquellen dient. Also dieses Züngeln der Schlange, das ist, glaube ich, das Riechen. Ich bin jetzt auch kein Biologe oder Zoologe, aber lass uns doch mal hören, ob unsere Vermutungen stimmen. Hast du es dir bequem gemacht? Bist du bereit für unseren Helden?
Wunderbar, ich bin bereit und freue mich sehr.
Garuda, eine Heldengeschichte. Garudas Mutter Vinata war eine lebenslustige Frau, die gerne tanzte und sang und sich im Glücksspiel versuchte. Eines Tages ging Vinata mit den Schlangen eine Wette ein, die sie dummerweise verlor. Ihr Wetteinsatz war ihr eigenes Leben gewesen und fortan hielten die Schlangen Vinata als Sklavin in ihrer Schlangenstadt in der Unterwelt Patala gefangen. Garuda war klar, dass er seine Mutter befreien musste. Sicher, er war verärgert, dass seine Mutter sich zu einer riskanten Wette hatte verleiten lassen, aber den Rest ihres Lebens als Sklavin zu verbringen, hatte sie nun auch wahrlich nicht verdient. Er wandte sich an die Schlangen und flehte sie an, seine Mutter freizulassen. Vinata steht durch die Wette in unserer Schuld. Wir können sie erst herausgeben, wenn du, Garuda, uns Amrita bringst. Nur mit dem göttlichen Nektar Amrita kannst du deine Mutter auslösen, wiesen die Schlangen ihn kalt ab. Amrita, der Nektar der Unsterblichkeit, jedoch wuchs nur an einer einzigen, kaum zugänglichen Stelle, hoch oben auf einem himmlischen Bergrücken. Kein einfaches Unterfangen. Garuda erfuhr auch noch, dass er 3 schwierige Prüfungen bestehen musste, um dorthin zu gelangen. Unbeirrt der Todesgefahr machte er sich auf den Weg in die Berge. Er war fest entschlossen, Amrita zu finden und seine Mutter zu befreien. Und so machte er sich auf und flog mit der ersten Morgenbrise Richtung Berge. Nachdem er am strahlend blauen Himmel ein paar elegante Kreise gezogen hatte, sah er es. Die erste Prüfung war ein Ring aus loderndem Feuer. Garuda besann sich einen Augenblick und flog dann zu einem nahegelegenen Fluss, schlürfte das ganze Wasser auf, bis das Flussbett ausgetrocknet unter ihm lag und prustete die Wassermassen auf das Feuer, bis er schließlich einfach durch den zischenden und nur noch leicht dampfenden Ring durchfliegen konnte. Garuda kam auf seinem weiteren Flug durch ein grünes Tal, als er auf das zweite Hindernis traf. Ein rundes Tor mit einem sich rotierenden Metallrahmen, an dem sich spitze Nägel drehten. Garuda besann sich seiner göttlichen Kräfte und machte sich so klein und unscheinbar, dass er einfach durchschlüpfen konnte. Und so kam er schließlich an seiner dritten und letzten Prüfung an und begegnete 2 Giftschlangen, die ihm drohten und ihm den Weg versperrten. Garuda schlug heftig mit den Flügeln und es gelang ihm, genügend Sand und Staub aufzuwirbeln, dass die Schlangen verwirrt wurden und ihn nicht mehr sehen konnten. Er nutzte die Hilflosigkeit der Schlangen aus und tötete sie mit seinem kräftigen Schnabel. Und so gelang es Garuda, Amrita, den göttlichen Nektar der Unsterblichkeit, zu ernten und nach Patala in die Schlangenstadt zu bringen. Die Schlangen waren sehr erfreut und rissen Garuda das Gefäß mit dem Trank aus den Klauen. Sie hatten den Zaubertrank gerade angesetzt, um zu trinken, als Gott Indra mit ein paar weiteren Göttern auftauchte, um den gestohlenen göttlichen Nektar zurückzufordern. Trotz der unerwarteten Wendung und des Verlustes von Amrita hielten die Schlangen ihr Versprechen und gaben Vinata frei, jedoch nicht bevor diese ihrem Sohn heilig versprach, sich ab sofort dem Glücksspiel und Wetten zu enthalten. Es war den Schlangen gelungen, ihre Zungen noch mit Amrita zu benetzen, bevor die Götter ihnen das Gefäß entreißen konnten. Der Nektar war so machtvoll, dass die Berührung mit Amrita ausreichte, um die Zungen der Schlangen in 2 zu spalten. Und so ist dies nicht nur eine Heldengeschichte um Garuda, sondern auch die Erklärung, warum Schlangen gespaltene Zungen haben.
Vielen Dank für diese schöne, schöne Geschichte, liebe Anja.
Freut mich, dass sie dir gefällt.
Ja, sie gefällt mir sehr, sehr gut und sie hat so viel Wahrheit und Weisheit drin. Das ist wirklich ganz toll, da hast du nicht zu viel versprochen, dass das an mein Thema andockt und dass das schon vor Tausenden von Jahren bekannt war letzten Endes. Und vielleicht auch etwas, was wir alle so vergessen haben in unserer schnellen Welt.
Ja, Garuda ist so ein bisschen wie dieser Affengott Hanuman, der auch nicht weiß, dass er das Göttliche in sich trägt, der dann aber durch seine Zuversicht seine göttlichen Kräfte freisetzen kann. Ja. Garuda ist sich seinen Kräften zwar bewusst, minimiert sich aber freiwillig, um den Göttern zu gefallen und um sich demütig in den Gunst oder in den Dienst von etwas Größerem zu stellen. Und er ist eben der Held, der sein Leben und dessen Herausforderungen in die Hand nimmt, ohne zu zaudern.
Ja, absolut. Und es ist so schön hier auch wirklich gesagt. Und er besann sich seiner göttlichen Kräfte, was ja nochmal wirklich ganz klarstellt, es ist alles da. Ich habe es nur vergessen. Ja. Oder so weit zurückgedrängt, dass es nicht mehr präsent für mich ist.
Oder ich traue mich nicht.
Ganz genau, auch das, ich gebe mir diesen Raum nicht, aus was für Gründen auch immer, aus eventuellen Glaubenssätzen oder aus der Sozialisation heraus, ist es ja ganz, ganz viel denkbar. Und genau wie Garuda haben, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen vergessen, welche das Göttliche in sich, so will ich es mal sagen, ne, haben das Göttliche in sich vergessen. Wie auch immer wir das Göttliche definieren wollen. Ja, also ich persönlich bin jetzt überhaupt nicht klassisch einer Religion zugehörig gläubig. Und trotzdem würde ich sagen, dass ich einen Glauben habe oder dass ich auch an das Göttliche glaube, aber nicht in Form einer Religion, sondern tatsächlich, ich glaube, das Göttliche liegt in uns tatsächlich, ja. Und vielleicht ist das Göttliche auch unser Geschenk, von dem ich vorhin in anderem Kontext sprach.
Ja, dieses universelle Wissen, das wir teilen.
Ich finde, das ist ein ganz vielfältiges und großes Thema. Und ich gebe auch ganz offen zu, je tiefer ich mich dem nähere, desto undurchdringlicher wird es auch manchmal. Ja, aber das ist auch so spannend. Und ich stelle mir immer die Frage, ob wir denn die Dinge wirklich in der Tiefe durchdringen müssen oder ob wir nicht, ähnlich wie Garuda, einfach auf das Göttliche in uns vertrauen dürfen und wissen dürfen, es ist da und ich muss es kognitiv überhaupt nicht verstehen. Es reicht, wenn ich es emotional in mir spüre und ihm Raum gebe. Ja, und ich glaube, das können wir ganz, ganz häufig auf uns in unserem Leben, also jeder von uns, auf sein Leben übertragen. Wir geben der Kognition oft so viel Raum und halten die für das Allwelt- und Allheilmittel. Ja, also unsere westliche Welt vergöttert ja geradezu die Kognition und die Wissenschaft. Ich finde das so unheimlich spannend, liebe Anja. Ist dir das schon mal begegnet? Weißt du, was das erste Gehirn ist, was als erstes Gehirn tatsächlich bezeichnet wird?
Nein.
Es ist so, dass unser Gehirn, das wir so kennen, die Erbse, die wir oben im Kopf haben, ist eigentlich nur unser zweites Gehirn. Das erste Gehirn liegt viel tiefer unten und ist der Darm. Der war ja auch viel, viel früher da. Das ging ja dann erst irgendwann los, als wir angefangen haben, Fleisch zu essen und so weiter und so fort, dass sich die Erbse hier oben ein bisschen mehr entwickelt hat. Ja. Und das Spannende ist, die Wissenschaft hat in den letzten Jahren ganz massiv auch mit dem Thema Darm beschäftigt. Und man weiß inzwischen, dass unser Darm genauso intelligent ist wie ein Hund oder eine Katze. Und das ist etwas, also unsere Intuition, all das liegt wirklich im Darm, / im Bauch. Und das sagen ja auch so viele Sprichworte, ja, wo das genau auf dieses Bauchgefühl und so weiter abzieht. Und ich glaube, dessen dürfen wir uns viel, viel öfter tatsächlich auch besinnen, dass wir nicht nur ein Gehirn haben, sondern auch, also ein zweites Gehirn, um bei der Begrifflichkeit zu bleiben, sondern auch ein erstes Gehirn und dass unser Bauchgefühl so klug ist. Und vielleicht kennst du das, dass du schon mal einem Menschen begegnet bist und irgendetwas hat dir gesagt, boah, ich mag diesen Menschen überhaupt nicht oder Vorsicht, ja? Und dann hat sein Kopf sich eingeschaltet und hat gesagt, jetzt nimm dich mal zurück, dieser Mensch hat dir gar nichts getan, du urteilst hier und so weiter und so fort. Und dann sind wir doch in Kontakt gegangen und ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Jahre später sind wir genau an dem Punkt, was wir gleich zu Anfang gespürt haben. Und ich bin der festen Überzeugung, wir dürfen viel, viel mehr auf unsere Intuition tatsächlich vertrauen.
Dazu habe ich einen wunderbaren Buchtipp. Kennst du Malcolm Gladwell? Der hat, glaube ich, für die New York Post geschrieben, eine Kolumne. Und der hat auch viele Bücher veröffentlicht. Und zwar verpackt er wissenschaftliche Themen in lesbare Bücher für dich und mich. Und die sind sehr unterhaltsam geschrieben, aber eben auf Wissenschaft basierend. Und eines seiner Bücher heißt Blink. Und es geht eben um diesen Augenblick, diesen kurzen Moment, the blink of an eye, in dem wir Entscheidungen treffen als Menschen. Sehr, ja. Sehr spannendes Buch. Und das kann ich empfehlen. Malcolm Gladwell, Blink.
Wunderbar, habe ich mir direkt notiert. Vielen Dank für diesen Tipp.
Ich packe es auch in die Episodenbeschreibung, natürlich. Barbara, zu unseren Episoden bei Epos-Schnipsel gibt es ja immer eine passende Asana. Und du hast mir verraten, dass du Yoga praktizierst. Ja. Vielleicht kennst du die heutige Asana oder praktizierst sie auch in deiner eigenen Praxis. Sie heißt natürlich Garudasana, die Adlerpose. Das ist eine herausfordernde, stehende Balancehaltung. Man balanciert auf einem Bein, während Arme und Beine gleichzeitig miteinander verschlungen sind. Ich verbinde Adler mit majestätischem Anblick, eleganten Flügeln. Muss aber gestehen, wenn ich selbst Garudasana praktiziere, komme ich mir manchmal selbst vor eher wie so eine kleine, tollpatschige Ente, weil man sich zu Beginn auch so ein bisschen eingeengt fühlen kann in Garudasana. Gerade die regelmäßige tiefe Atmung ist dann eine zusätzliche Herausforderung. Aber ich finde, wenn man sich darauf einlässt und geduldig bleibt, kann sich so ein Gefühl von Stärke und Freiheit, für die der Adler ja auch symbolisch steht, einstellen. Ja. Würdest du mir zustimmen, dass das auch irgendwie so eine Art von Befreiungsstrategie ist, die man in den Alltag übertragen kann?
Befreiungsstrategie im
Diese, die Yoga-Praxis als Befreiungsstrategie, also eine herausfordernde Asana wie Garudasana, wir fühlen uns eingeengt, komisch, tollpatschig. Und wenn wir uns darauf einlassen, vielleicht dann doch die Freiheit und die Stärke in dieser Unbequemlichkeit zu finden.
Ja. Da bin ich voll bei dir. Also ich kenne die Asana auch. Ich übe mich auch in dieser Asana, bin aber auch eher vom Gefühl, eher noch bei der, wie hast du gesagt, Ente?
Ja. Oder Albatross ist vielleicht auch.
Ja. Ein, ne? Also ja, ich habe im Moment auch noch, dass ich sehr konzentriert bin darauf, das wirklich halten zu können. Aber es ist sehr kraftvoll in der Tat. Und ich finde, dass Yoga generell ja etwas ist, mit dem wir uns so wundervoll auch wieder mit uns selbst verbinden, weil wir über unseren Körper agieren und uns wirklich gut wahrnehmen müssen. Und gerade diese Asana, durch diesen wirklich hohen Anspruch in meiner Wahrnehmung von Balance tatsächlich auch, ganz viel auch mit der inneren Balance dann macht, in dem Wahrnehmen der inneren Balance. Also von daher, ich übe auch noch, aber ich würde dir da absolut recht geben.
Ja, Garudasana ist so eine Asana, in der man leicht frustriert sein kann. Also wenn es dich so nervt, dass du die Balance nicht halten kannst und ständig rumwackelst oder sogar umkippst oder das Bein abrutscht oder sonst irgendwas nicht klappen will. Ich glaube, jeder Yogi und jede Yogini macht solche Erfahrungen auf der Matte. Aber ich glaube, auch die Absicht dieser Asana soll genau das bewirken, nämlich sich gleichzeitig stark zu fühlen und dennoch auch so eine Art Demütigkeit zu üben.
Ja, das kann sehr gut sein. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es tatsächlich so, es gibt Tage, da klappt das besser und es gibt Tage, da geht das überhaupt nicht. Und es ist ja auch so ein schöner Spiegel dessen, wie bin ich denn gerade gestimmt? Wie geht's mir denn überhaupt gerade? In welcher Balance bin ich gerade oder eben halt auch nicht? Wenn wir uns auch erlauben, da hinzuhören, ohne Druck hinzuhören, ich muss das jetzt können, sondern einfach nur wahrzunehmen, was ist denn gerade da? Was ist möglich überhaupt?
Garudasana, so körperlich soll das ja auch stabilisierend wirken. Natürlich die Muskulatur, Fußgelenk. Ich glaube, das ist allen klar, was da passiert. Aber eben wirkt es auch harmonisierend und zentrierend. Das ist auch wieder so ein wichtiger Punkt, finde ich. Und deswegen kann es uns auch helfen, loszulassen, unsere Mitte, unser Potenzial zu finden, was uns dann direkt zu der Freiheit führt. Der eigene Herr oder die eigene Herrin über unseren Lebensweg zu sein, so wie Garuda.
Ja, wundervoll. Weil genau das ist das, was ich einfach den Menschen mitgeben möchte. Ja, dass sie wirklich verstehen wieder, dass sie in jeder Sekunde der Entscheider ihres Lebens sind. Dass wir niemals Opfer sind, sondern immer Gestalter. Wie wertvoll es für uns ist, wenn wir uns wirklich erlauben und trauen, wieder Akteure unseres Lebens zu werden und nicht nur in der Reaktion zu verharren, sondern aus uns heraus unser Leben wirklich zu leben. Und ja, das ist manchmal mit ganz, ganz viel Ängsten und Mut verbunden. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, jedes Mal wieder für sich loszugehen und festzustellen, dass es letztlich nur Geschichten von Käfigen sind, die wir uns erzählen.
Schön gesagt. Wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mehr über Barbara erfahren wollt, wir packen natürlich alle Infos zu dir in die Episodenbeschreibung, Barbara, zu deiner Webseite, zu deinem Podcast, alles, was ihr wissen wollt, packen wir da rein. Denn irgendjemand hat schon wieder an der Uhr gedreht. Wir sind am Ende dieser Episode angekommen, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Vielen lieben Dank, Barbara, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Ich sag danke, liebe Anja, aus vollem Herzen. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin nach wie vor noch ganz berührt von der Geschichte. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank auch nochmal dafür.
Ja, danke dir. Und wer uns Feedback geben möchte zu dieser oder einer anderen Folge von Epos Schnipsel, kann das natürlich gerne tun. Am besten bei E-Mail auf yoga@anjayoga.com. Denkt auch mal dran, bei Instagram vorbeizuschauen. Da finden sich nämlich immer Bilder zu den jeweiligen Gottheiten und den Asanas der Folgen. Und der Podcast heißt Epos Schnipsel auch auf Instagram. Wir sagen tschüss, Pfiatti, bye bye und bis zum nächsten Epos Schnipsel.
Bis dann.